Bestimmung gekommen ist. In dieser Serie ist es darum gegangen, dass wir schlechte Muster verlieren, abhängen und dass wir uns gute Charaktereigenschaften aneignen, uns schenken und da drinnen wachsen können. Es ist sehr viel in dieser Serie um Veränderung gegangen. Es ist auch darum gegangen, dass manche Schwierigkeiten dazugehören. Notwendig sein, damit unser Leben sich verändert. Und wie gesagt, wir haben ja gesehen, wir können nicht einfach unsere Herkunftsgeschichte, unsere Vergangenheit Schuld geben, dass sich in unserem Leben nichts ändert, dass wir nicht unsere Bestimmung kommen. So sind wir ein bisschen miteinander unterwegs gewesen. Und ich habe mir so überlegt, vielleicht ist am einen oder am anderen das fast ein bisschen, wie soll ich sagen, zu viel Wort. Ja, es geht um Veränderung, hier verändern, diesem Ort. Und beim Josef sieht man zwar am Anfang, was er für einen war, ein Granny und ein Rätschi und ein Blöffer, aber dass durch die Schwierigkeit eben gerade die Veränderung sofort, oder mal, man kann sagen, sofort gekommen ist und die Veränderung ihn durch sein ganzes Leben begleitet hat. Die Verbindung zu Gott stark und stärker und noch stärker geworden ist. Und vielleicht kann das das eine oder das andere ein bisschen erschlagen und denkt, ja, bei mir ist es ja nicht so. Vielleicht kann man manchmal auch ein bisschen daran verzweifeln, wenn man bei einem selber keine Veränderung sieht. Und man denkt, ja, mal beim Josef hat es Veränderung gegeben, aber bei mir nicht. Ich komme nicht weiter. Wieso eigentlich? Wieso ist, wenn das vielleicht das eine oder das andere das Gefühl hat, wieso ist das vorhanden? Wieso kommt das? Ich weiss es nicht, es gibt vielleicht einen Haufen Gründe dazu. Aber ich möchte heute Morgen ein bisschen weg vom Josef, ich habe eigentlich gesagt, Nachtrag über Josef, aber ein bisschen wegkommen vom Josef und so zwei Gedanken in den Raum hineinstellen, wo ich es oft lähme. Wo ich es oft verhindere, dass man überhaupt nicht Gedanken machen über Veränderung oder in Bestimmung mit Gott zu kommen. Zwei Gedanken, die ich entlarven möchte, die oft auch mit uns sind und unser Leben wie lähmen. Man kommt einfach nicht vom Fleck, man kommt nicht weiter. Und in diesem Sinn wäre für mich die positive Seite, dass wir erleben können, was unser Wert ist, Hoffnung vermitteln, Freiheit erleben. Das wäre eigentlich mein Ziel. Ich möchte Hoffnung können vermitteln heute Morgen, sodass wir in die Freiheit hineinkommen können. So wie ein Josef in die Freiheit hineinkommen ist und in seine Bestimmung wirklich gefunden hat durch Gott. Der erste Gedanke, wieso dass wir oft Veränderung gar nicht zulassen, wieso dass wir uns gar nicht auf Gott einlassen, ist, Gott straft mich. Ich habe das vor zwei Monaten wieder mal gehört, jemand, der gesagt hat, ja, Gott straft mich für das Schlechte, was ich tue oder was ich da habe. Sie müssen sagen, nein, so ist Gott nicht. Ich werde es probieren, ein bisschen zu sezieren. Ich glaube, dass Gott nicht ein Gott ist, der straft. Hinter dem Gedanken steht ein Bild. Ich habe auch einen Stecken mitgebracht heute. Kommen wir dann auf den Stab von Mose zu reden. Aber hinter dem Gedanken, Gott straft mich, steckt das Bild, dass Gott irgendwo hinter einem Bus steht, nur darauf wartet, bis wir den ersten Fehler begehen und tack, da hast du einen. Das ist das Bild. Gott ist definitiv nicht so. Lesen wir mal Römer 6, 23. Dort steht, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und jetzt könntet ihr sagen, aha, aber es ist doch so. Nein. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das, ich sage es jetzt mal so, ihr werdet vielleicht sagen, das Wort Klauberei. Das muss ich, aber ich will den Unterschied klar können herstellen. Wenn steht, der Lohn der Sünde ist der Tod, so ist das nur Konsequenz. Konsequenz von unserer Gottferne ist der geistliche Tod, ist der Tod allgemein, ist das Sterben, ist weg sein von Gott. Aber wir vergessen, dass der Vers weitergeht. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber, steht zwar nicht im Text, aber ich tue es jetzt hier drin. Aber das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Eigentlich dort ist eine doppelte Bestätigung, wenn man sagt, Geschenk von Gott. So ist das unverdient. Ein Geschenk ist nie verdient. Sonst ist das nicht Geschenk. Lohn ist verdient. Lohn ist verdient. Das ist Konsequenz. Aber das Geschenk, und die Bibel sagt, ist unverdient, oder das Gnadengeschenk, Geschenk aus Gnade, unverdient. Wir haben es, du und ich, wir haben es nicht verdient. Aber das ist das, was Gott will. Das Geschenk von Gott ist das ewige Leben durch Jesus Christus. Das ist das, was Gott möchte. Das ist das, was Gott will. Er will es für dich. Er will es für mich. Er will es eigentlich für jeden Mensch. Ein Prophet Hesekiel sagt Gott, ich freue mich nicht über den Tod von einem Mensch, der muss sterben. So redet Gott. Ich freue mich nicht über den Tod von einem Menschen, der muss sterben. Also kehrt um, damit ihr am Leben bleibt. Johannes 3,16, das könnt ihr wieder mitlesen. Das ist auch wieder ganz klar, was Gottes Absicht, was Gottes Ziel ist. Gott ist nicht einer, der hinter einem Busch steht mit dem Stecken. Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist das, was Gott will. Das ist sein Ziel. Jesaja 53,5 wird es noch klar gesagt, was Jesus gemacht hat. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, Jesus wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir oder wurden wir geheilt. Das ist das Ziel. Wenn man schon die Konsequenz von der Sünde sagt Gott, oder wenn ihr schon die Strafe sagen wollt, aber ich tue es bewusst ein bisschen auseinandernehmen, weil das Bild von dem Gott mit dem Stecken stimmt definitiv nicht. Jesus hat die Konsequenz auf sich genommen und sagt, ich gebe dir, darum kann Gott sagen, ich will dir das Leben geben. Hoffnung ist da drinnen. Freiheit, Heilig, durch seine Wunden wurden wir geheilt. Und in dem Sinn möchte ich zurückkommen, wenn man, der Krieg hat ja letztens gesagt, ausgehend vom Stab von Mose, dass er so einen daheim hat. Das ist der von meiner Frau übrigens, nicht meine. Das ist auch ein bisschen meine. Gott hat nicht einen Stecken, jeder, der wo er ein Mais will, abwischen. Gott hat einen Stab. Der Stab von Mose, wo Gott ihm geschenkt hat, war nicht da dazu, für das Volk zu strafen. Er war dazu da, für das Volk zu führen. In die Freiheit. Für Wunder zu bewirken. Es ist ein Wunderstab, wo Gott in der Hand hat. Es ist ein Wunderstab, mit dem er uns will, frisches Wasser geben. So wie der Mose der Felsen geholt hat und Wasser ist rausgekommen. So wie der Mose das Meer zweiteilt hat. Das ist die Kraft Gottes. Das ist der Kraftstab von Gott, wo er dir und mir Freiheit schenken will. Oder anders gesagt, Und ausgehend vom Psalm 23, vom guten Hirt, wo er sagt, dein Stab und Stecken, sie trösten mich. Wenn ich schon durchs dunkle Tal muss gehen, es ist der Stab vom Trost, Vermutigung. Vielleicht manchmal auch ein bisschen, du, es geht da durch, gell? Nicht da durch, es geht da durch. Komm, ein guter Hirt schlägt seinen Schaf nicht eins über den Ring. Von dem her ist für mich das, Gott straft mich, ist eine Lüge, kann ich nicht ernst nehmen. Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, wo das auch ganz gut beleuchtet, nämlich Lukas 13, 1 bis 5. Könnt ihr auch mitlesen. Lukas 13, 1 bis 5. Da ist es. Zu dieser Zeit erfuhr Jesus, dass Pilatus einige Leute aus Galiläa hatte ermorden lassen. Der römische Gouverneur hat ein paar Leute umbringen lassen. Der Grund wird es nicht gesagt. Während sie in Jerusalem im Tempel Opfer darbrachten. Und Jesus sagt, meint ihr, diese Galiläer seien größere Sünder gewesen als andere Menschen in Galiläa? Mit anderen Worten, hat sie Gott gestraft, weil sie besonders grosse Sünder sind? Glaubt ihr, dass sie deshalb leiden mussten? Und Jesus geht gerade die Antwort im Vers 3, ganz und gar nicht. Ihr werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht von euren bösen Wegen abkehrt und euch Gott zuwendet. Und dann geht er noch ein Beispiel, wie wenn es erst nicht gelangt hat, Vers 4. Und was ist mit den 18 Männern, die starben, als der Turm von Siloa auf sie herabstürzte? Waren sie etwa die größten Sünder in Jerusalem? Nein, ich sage euch noch einmal, wenn ihr nicht Reue zeigt und auf euren Weg umkehrt, werdet ihr genauso umkommen. Wie oft ist bei uns der Gedanke, das passiert mir, weil ich Gott verachtet habe. Oder wir denken vielleicht über andere Leute, ja, dass sie auch nicht solche waren, die Gott gerne hat. Darum ist das passiert. Naturkatastrophe. Oder die sind in einem Haus und das Haus geht zusammen. Vielleicht ist es schlecht gebaut worden. Vielleicht ist, ich weiss auch nicht, was könnte sein. Vielleicht ist es ein Erdbeben gewesen. Naturkatastrophe. Und Jesus sagt klipp und klar, das ist denen nicht passiert, weil sie schlechter sind als dir. Das Ziel ist was? Kehrt um. Kommt zu Gott. Verstehen wir das? Das hat mir so wehgetan, als ich das gehört habe vor ein paar Monaten. Gott straft mich für das Böse, das ich hier habe. Sie müssen sagen, nein, alles in mir drin hat geschrien, nein. Das stimmt nicht. Das ist nicht so. Natürlich gibt es Konsequenzen für unser Handeln. Konsequenzen von der Sünde, von unserer Gottferne. Aber Gott ist nicht einer, der strafen will. Das Bild ist eine Lüge. 1. Johannes 4, 18. Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, rechnet mit Strafe. Und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Mit anderen Worten, wenn wir so denken, das Bild vom strafenden Gott in uns mit umtragen, dann ist der Motor dazu die Angst. Denkt nur eine Sekunde darüber nach, wo der Josef in Brunnen geworfen worden ist, verkauft worden ist als Sklave. Wenn er in einer Minute dem Gedanken nachgegeben hat, Gott straft mich, weil ich so war, wie ich war. Er wäre nie in seine Bestimmung gekommen. Niemals. Dann hat er nie so arbeiten können, wie er beim Potiphar geschafft hat. Dann hat er nie mit dem fertig werden können, dass er schuldlos noch später ins Gefängnis gekommen ist. Das wäre nicht gegangen. Das wäre ihm, Gott straft mich, also muss ich das erdulden. Und es hat ihn gelähmt. Total. Hier wird es gesagt, wer Angst hat, wer das Bild von dem Gott hat, der rechnet mit der Strafe. Die Liebe in ihm ist nicht vollkommen. Mit anderen Worten, auch wenn du noch die Bilder hast oder die Gedanken, die kommen, denk dran, es ist ein Prozess, wie mehr das die Liebe von Gott in deinem Herz ausgossen wird. Wie mehr, dass du in dieser Liebe ihm Antwort gibst, wie mehr wird die Angst auch verfliegen. Ich weiss, manchmal ist man da konditioniert worden. Manchmal, es gibt so Sätze, und die tue ich lieber nicht wiederholen, die einfach Logine sind, die nicht stimmen. Da müssen wir dran arbeiten. Gott will uns sagen, weisst du was, ich bin da, damit du zu mir kannst kommen. Ohne Angst, damit du kannst umkehren, damit wir zusammen unterwegs sein können. So hat es der Josef gemacht. Darum ist sein Leben gesegnet worden. Weil er dem Gedanken nicht Raum gelassen hat. Der zweite Gedanke, den ich möchte sagen, der oft uns lähmt, sodass wir nicht weiterkommen in unserer Bestimmung, ist der, ich bin nicht gut genug. Ich länge nicht. Ich habe versagt. Ich bin nicht gut genug. Wie oft kommt dieser Gedanke? Höre ich auch immer wieder von Leuten, ja, ich kann es halt nicht und ich bin nicht gut genug und Gott hat wahrscheinlich die Person dort lieber, als dass sie mich gern hat. Das stimmt nicht. Das ist ja Logik. Ich möchte noch etwas durchgeben. Kürzlich hat die Organisation, wo wir mitten in Afrika waren, Serving in Mission, 125 Jahre gefeiert. Übrigens, wenn ihr wollt, den Bericht lesen, der ist draussen in dem Spektrum, könnt ihr nachlesen, einen guten Bericht über die Anfänge, über die Geschichte von der Organisation. Aber wir haben zusammen gefeiert, 125 Jahre, und während dem Feiern hat plötzlich der Leiter gesagt, all die, die mal im Ausland waren mit dieser Organisation, kommen führen. Oder die noch im Ausland sind, kommen führen. Und sie viele führen, wir sind auch führen, Marianne und ich. Und dann haben wir das Säckli bekommen, jedes so ein Säckli. Und dort drin war eine Perle. Ich gebe jetzt die Perle um. Ich will sie dann wieder, beide. He? Ich gebe sie mal um. Und der Leiter hat gesagt, ihr seid Perlen in den Augen von Gott. Jedes von euch ist eine Perle. Und ja, wie es bei mir ist, so Zeug, kommt bei mir, ja. Also, kommt an, aber ich habe dem nicht so grosse Wichtigkeit beigemessen. Wir sind heim, wir haben noch eine Hochzeit gehabt, haben andere Gedanken gehabt. Eine Woche drauf habe ich den Leiter gesehen, und er sagt mir, weisst du was, im Fall, die Perlen, das sind nicht irgendwo aus dem Migro oder irgendwo von einem Trödler, das sind echte Perlen. Und ein Freund von dieser Organisation, der Unternehmer ist, der hat mir gesagt, ich gebe für jeden eine so eine Perle. Eine echte, eine teure, ich weiß nicht, wie viel das kostet. Und sag du denen, dir seid Perlen von Gott. Ich habe nicht so viel Geld wie der Unternehmer, sonst hätte ich jedem von euch so eine Perle gekauft. Und aber was ich euch will sagen, schaut die Perlen an. Und sag du dir selber, ich bin eine Perle von Gott. Das ist eine echte Perle. Das ist nicht irgend so Mischgabel-Double irgendwie. Unecht, das ist eine echte. Und als ich das erfahren habe, dass der Unternehmer, der handelt auch so mit Perlen, der hat es vielleicht schon ein bisschen billiger bekommen. Und gleich ist das teuer gewesen. Wir sind viele davor gestanden. Das ist dem teuer gekommen, aber das ist dem wichtig gewesen, uns zu sagen, dir sind Perlen von Gott. Und du auch. Was zuerst Gott über dein Leben sagt. Ungeachtet, wer du bist, was du gemacht hast, was du nicht gemacht hast, sagt Gott, du bist eine Perle in meinen Augen. Du bist mir so viel wert, dass Jesus, mein Sohn, für dich gestorben ist. Geht es durch und geht es nachher am Schluss, geht mir es dann wieder um. Ich will die Perlen wieder. Du musst einmal deinem Nachbar sagen, du bist eine Perle von Gott. Dem links, dem rechts, sag ihm das, du bist eine Perle von Gott. Du bist eine Perle von Gott. Und wo du das sagst, oder wo du das gehört hast, was jemand über dich sagt, gell, und manchmal denkst du, ja, es ist so. Ich erzähle eine Geschichte vom Jabes, die kennt ihr. Das ist in der nächsten Chronik, dort wo Stammbäume durchgegeben werden, dort wo man nicht mehr liest. Dort, wo man drüber hinweggeht, was heisst, der hat den gezeugt, und der hat den gezeugt, und der hat den, und der hat den, und der hat den. Und plötzlich zwischendrin kommt die Geschichte. Ein Mann, 1. Chronik 4, heißt er da, ein Mann namens Jabes, aber war angesehener als alle seine Brüder. Seine Mutter nannte ihn Jabes, Schmerz, denn sie sagte, ich habe ihn unter Schmerzen zur Welt gebracht. Sarah, du wirst dein Kind wohl nicht Schmerz nennen, gell? Aber die Mutter, die hat es gemacht. Vers 10. Er war es, der zum Gott Israels betete, segne mich doch und erweitere mein Gebiet. Sei bei mir in allem, was ich tue. Bewahre mich vor allem Kummer und Schmerz. Und Gott erfüllte ihm seine Bitte. Da hat einer verstanden. Ich meine, wir müssen uns das mal so vorstellen. Jabes heisst Schmerz. Und der hat den Namen bekommen. Schmerz, komm da her. Schmerz, geh dort her. Die Kinder haben ihn ausgelacht. Weißt du, wieso, dass du heisst? Du hast ihrer Mutter einen Haufen Schmerzen bereitet. Dabei hätte er ja nichts dafür können. Er hätte es ja nicht wollen. Aber genau so sind wir Menschen. Schmerz, gang du das, Schmerz dort, das ist ihm ins Hirn, ins Herz, wie einbrennt gewesen. Schmerz, 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 Schmerz. Und so ist es manchmal auch bei uns. Vielleicht nicht mit dem Namen, sondern eher Sachen, die über uns gesagt worden sind, die einbrennt sind in unseren Herzen, die nicht richtig sind, die nicht gut sind. Aber der Jabes hat irgendwann gemerkt, es geht nicht darum, dass sie jetzt meine Mutter anklage, sie hat wirklich Schmerzen gehabt. Es geht nicht darum, dass sie meine Umgebung anklage. Es geht auch nicht darum, dass sie Gott die Schuld in die Schuhe schiebe. Er hat angefangen zu beten und hat so zu Gott gebetet, erweitere mein Gebiet. Und zwar nicht geografisch, emotionell. Dort, wo ich das Gefühl habe, ich bin nichts, Herr, tu mein Gebiet erweitern. Das finde ich so ein unerhörtes Gebet. Ich weiss nicht, wie manchmal, dass er das betet hat. Ich weiss nicht, wie manchmal, dass er in Tränen aufgelöst hat. Erweitere doch mein Gebiet. Ich will nicht in dem drinnen bleiben. Schmerz. Er hat auch, merkt ihr, er hat auch seinen Namen nicht geändert. Das tue ich mir noch speziell. Es ist ihm nicht darum gegangen, Äußerlichkeit, seine Mutter anzuklagen, sein Vater, der ihm den Namen gegeben hat, oder irgendwo den Namen zu ändern. Es ist ihm darum gegangen, er hat gewusst, da muss ich mehr innen etwas geändert werden. Und er hat gemerkt, dass bei Gott ist er nicht Schmerz, sondern eine Perle. Jesus hat jeden Schmerz gedreht. Jesus ist durchbohrt worden für das, damit das anders wird. Das ist eine Hoffnungsbotschaft. Das ist Freiheit, die wir hier verleben. Merci, Wilson. Danke. Ja, zwei. Ja, es gibt keine. Die behalte ich. Aber versteht ihr, was ich hier sagen will? Und vor allem Es gibt Haufen Menschen. Ich meine, nehmen wir an, der Josef. Im Brunnen hat er auch denken, du, ich bin für gar nichts, ich habe versagt. Er wäre nie in seine Bestimmung gekommen, wenn er in diesen Gedanken versunken wäre. Nie. Und als eine Frau von Potiphar angeklagt hat, unrechtmässig. Der Gedanke ist gar nicht, also nein, ich will nicht sagen, der Gedanke ist nicht gekommen. Aber er hat gewusst, nehmen durch Gott ist mit mir. Gott segnet mich. Gott kommt mit mir, ist mit mir unterwegs. Ein Mose hätte es nie mit dem Stab können, wenn er das nicht ernst genommen hat, was Gott über ihn sagt. Wo Gott ihm gesagt hat, Mose, ich schicke dich zum Pharao. Der Mose, dem ist angehangen. Ich habe versagt. Ich habe einen umgebracht. Ich habe kläglich versagt. Und Gott hat gesagt, Mose, die will ich. Die brauche ich. Was hat der Mose nicht alles für Ausreden gehabt? Bis Gott gesagt hat, los, ich will dich. Du bist meine Perle an diesem Moment, in dieser Situation. Die will ich. Es gibt viele Leute, die durchgefallen wären, aber sie haben gemerkt, ich bin eine Perle von Gott. Sie haben Gott ernst genommen, sie zu ihm gekommen, sie umgekehrt und sie vorwärts gegangen mit ihm. Ja, das nicht drauf da, aber der Jonah, das war auch so einer, der hat gemerkt, dass Gott so ist. Der hat gemerkt, dass Gott, ich sage es jetzt mal so, nicht einen Stecker in den Hang hat, sondern einen Stab, zum in die Freiheit zu führen, zum Trösten, zum Ermutigen, manchmal ein bisschen zum Korrigieren, aber nicht zum ein Eis über den Deckel zu holen. Der Jabez hat es gemerkt. Der Josef hat es gemerkt. Und der Jonah hat es auch gemerkt. Er hat es nur nicht wahrhaben wollen. Der sagt, ich wusste. Und er sagt das mit Zorn. Ich wusste, ich habe es doch gewusst, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Dass du geduldig und voller Gnade bist. Ich habe es gewusst. Der Jonah hat es anders wollen. Der hat die Niniviter wollen zerstören. Das ist eben der Mensch. Und Gott hat wollen, dass diesen Niniviter das Gebiet erweitert wird. Nicht geografisch. Er hat gesagt, und ich soll nicht Erbarmen haben mit den Leuten, die nicht links von rechts unterscheiden können. Die, die sich so sehen, die werden nie in ihre Bestimmung kommen. Ich will jetzt nur noch nächste Folie bitte. Also, das ist nicht ein Stecken. Mal, es ist ein, aber ich sage jetzt dem der Stab, der die Freiheit hineinführen will. Der den Weg frei machen in die Freiheit. Wo dir Schutz geben will. So wie wir gebetet haben um Schutz. So wie der Hans-Peter Schutz erlebt hat. Wir sind nicht so. Wir schauen, dass alle unsere Kinder heimkommen. He? Nein, es braucht den Schutz. Und der Stab von Gott bietet Schutz gegen wilde Tiere. Das ist das Bild vom Hirt gegen die wilden Tiere. David sagt das. Der hat es gewusst. Schutz vor all dem, was passieren und geschehen könnte. Es bietet Führung. Und gang mit dem hey, du bist eine Perle. Von Gott. Wenn das irgendetwas entfacht in deinem Herzen, wie Gott ist, dann wirst du anders unterwegs sein. Dann wirst du anders mit ihm durchs Leben gehen. Dann wirst du anders über deine Bestimmung, über deine Zukunft nachdenken. Und dann wirst du mit dem Jonah sagen, aber mit einem anderen Ton, Herr, ich weiß, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Ich verstehe zwar manches nicht, ich begreife manches nicht, wieso, warum, aber ich weiß, dass du geduldig mit uns Menschen umgehst. Dass du voller Gnade bist, dass du uns beschenken willst, wer zu dir kommt, tust du nicht zurückweisen. den tust du beschenken. Ich weiss es. Und mit dem Gott will ich unterwegs sein. Und ich hoffe, mit dem Gott willst auch du unterwegs sein. Amen.